Hey und herzlich willkommen bei Career Now, unser Karriere-Podcast, der euch mitnimmt hinter die Kulissen der IT-Welt bei Valantik.
Wir sind Sarah und Sarah und wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Staffel wieder dabei seid. In jeder Folge sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen, die spannende Zukunftsthemen bei Valantik vorantreiben und uns Einblicke in ihre Karrierewege geben.
Schnappt euch eure Kopfhörer und macht es euch bequem. Los geht's! Hallo und Servus aus München. Nachdem wir die letzten Folgen in Mannheim aufgenommen haben, freue ich mich sehr, dass wir heute mal wieder in unserem Münchner Office sitzen. Und die liebe Sarah ist heute Vormittag mitsamt Podcast-Equipment aus Mannheim angereist. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Auch wenn heute nicht das beste Wetter in München ist, ist es doch immer wieder schön, hier zu sein.
Ja, das stimmt. Das Wetter zeigt sich heute nicht von seiner besten Seite. Es ist grau und windig und regnerisch, typischer Herbsttag. Aber wir sind trotzdem bester Laune, sehr gute Voraussetzungen für die heutige Podcast-Episode. Und mit uns hier im Raum sitzt die liebe Misi. Hallo Misi. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Bevor wir inhaltlich reinstarten und du uns ein bisschen was über deine Karriere hier bei Valantik erzählst, würde ich vorschlagen, wir starten wieder mit unserem Ritual, mit unserer flotten Frage. Und ich ziehe hier mal eine. Und deine flotte Frage lautet, liebe Misi, Homeoffice oder ins Büro gehen?
Oh, gute Frage. Tatsächlich hat mich das eine Kollegin vor ungefähr einer Stunde gefragt, warum ich heute ins Büro gehe.
Das heißt, es ist eher eine Seltenheit, dich hier zu sehen.
Kommt wirklich so ein bisschen auf die Woche an. Ich würde sagen, so im Schnitt bin ich so 2 bis 3 Mal die Woche im Büro. Kommt auch einfach voll auf die Termine an, je nachdem, ob welche Kollegen gerade da sind, welche Termine man vor Ort machen kann mit Kollegen. Ich muss aber auch sagen, dass ich vor einem Monat umgezogen bin und da gerade noch so ein bisschen Umzugschaos zu Hause habe. Deswegen war es jetzt auch eigentlich ganz gut, ein bisschen flexibel zu sein und zu Hause auch wieder hier und da so ein paar Sachen machen zu können. Deswegen kommt es irgendwie sehr auf die Woche an und ich entscheide es tatsächlich auch sehr spontan manchmal am Tag vor ist.
2 bis 3 Mal die Woche, da bist du auf jeden Fall häufiger im Büro, als ich hierher schaffe.
Ja, ist auf jeden Fall super schön. Ich meine, wir sind ja auch damals umgezogen ins neue Büro und es ist halt super schön, modern, mit den Gegebenheiten, wenn die Kollegen eben noch da sind, Mittagessen zusammen. Das ist immer sehr schön, aber es ist eben auch ganz gut, mal irgendwie ein paar Tage zu Hause zu haben, wenn man vor allem viele Termine hat. Deswegen ganz gut, flexibel zu sein.
Ja. Finde ich auch. Die Mischung macht's und ich finde es auch total cool, wenn man es spontan entscheiden kann, wie du eben gesagt hast, dass man einen Tag vorher sagt, ach, heute komme ich, hab gesehen, der und der ist da.
Ja, genau.
Sag ich doch gerne mal hin. Genau.
Ja, und man muss dazu sagen, dass das Münchner Office tatsächlich eines unserer am besten besuchtesten ist. Also hier sind eigentlich schon noch viele Kollegen vor Ort. Und auch die Kollegen aus deinem Team gehen ja sehr gerne ins Büro. Und da können wir doch mal ganz gut den Bogen spannen zu deiner Karriere. Ja, Misi, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und wie bist du zu Valantik gekommen und was machst du hier?
Genau, ich bin die Misi. Ich bin seit 2019, September, bei der Valantik. Habe damals als Werkstudentin tatsächlich auch angefangen und nach knapp 1,5 Jahren dann mich dazu entschieden, eben fest anzufangen und bin mittlerweile mit meinem Kollegen, dem Maxi Product Owner für unser Team DSC im Segment Integrated Business Planning. Genau, was hat mich zu Valantik gebracht? Ich habe zurzeit, oder vom Hintergrund her, habe ich TUM BWL studiert, mal Bachelor und Master. Für die, die nicht aus München kommen, das ist so ein Mischstudiengang an der TU München, wo man sich eben so 70% auf Betriebswirtschaftslehre fokussiert und 30% auf einen technischen Schwerpunkt, der Informatik gewählt, also letztendlich so eine Mischung aus, oder letztendlich Wirtschaftsinformatik, nur mit ein bisschen mehr BWL-Anteil. Ich komme auch aus München, deswegen hat sich die TU quasi auch angeboten, da zu bleiben. Und während dem Studium habe ich tatsächlich hier und da immer wieder verschiedene Werkstudententätigkeiten gemacht. War mal in der Industrie, war mal in der Beratung. Und letztendlich wollte ich dann irgendwie so eine gute Mischung aus beidem haben. Nämlich hatte ich in der Industrie einfach so 1, 2 Projekte, wo es viel um Supply Chain ging. Also Supply Chain Optimierung, Prozesse anschauen, wie funktioniert eine Produktion, was kann man da optimieren. Und habe auf der anderen Seite eben auch Beratung ausprobiert, um einfach auch vor allem so Projektarbeit kennenzulernen bei der PwC. Und das fand ich halt irgendwie auch spannend, einfach unterschiedliche Sachen zu sehen, unterschiedliche Industrien, unterschiedliche Kunden. Und die Mischung hatte ich tatsächlich davor im Studium einfach nicht so richtig gehabt oder hat es eben auch nicht ergeben. Und dann so gegen Ende des Masters bin ich dann tatsächlich zu Valantik gekommen, habe da eben als Werkstudentin dann angefangen, weil es einfach diese super Mischung ist aus eben Supply-Chain-Themen und eben geknüpft mit IT, in dem Fall eben SAP. Und was ich immer noch sehr cool finde, ist tatsächlich, das war auch reiner Zufall, damals an meinem ersten Tag eigentlich als Werkstudentin, hat sich auch das sogenannte PPDS-Team damals gebildet in meinem ersten Arbeitstag. Wurde ich tatsächlich einfach reingeschmissen, sage ich jetzt mal, weil da gerade Bedarf war. Es hat sich quasi so ein Viererteam vom PPDS damals gegründet, weil einfach jemand Lust hatte, PPDS neu aufzubauen in unserem Team, neben dem SAP IBP-Modul. Und genau, da waren wir irgendwie so zu viert in einem Raum, das weiß ich noch, im alten Büro auch. Und da hat quasi ein Kollege sich schon so ein bisschen damit ausgekannt, der Franz damals. Und der hat uns drei dann quasi das Thema so ein bisschen beigebracht in einem zweiwöchigen Bootcamp. Und danach ging es halt darum, selber das Ganze irgendwie so zu verfestigen, zu erlernen. Das war wirklich so von null auf nichts. Haben wir dann angefangen, irgendwie alles thematisch tatsächlich aufzubauen vom Team. Wir hatten quasi null Daten, null Dokumente. Es war quasi einfach der Franz, der das so ein bisschen eingeleitet hatte. Und dann gingen wir so ein bisschen in Recherche. Also jeder hatte so sein eigenes Thema bekommen von PPDS. PPDS steht übrigens für Production Planning und Detailed Scheduling. Das ist quasi ein Modul von SAP, das die operative Produktionsplanung optimieren soll mit SAP, damit letztendlich dann vom Resultat herauskommen soll, wann soll eine Firma was produzieren, auf welcher Linie, damit sie eben kostenoptimal ist und man gleichzeitig seine Bedarfe deckt. Also letztendlich ein Produktionsplan, damit die Person an der Maschine eben weiß, was sie machen soll. Und damals als Werkstudentin ist man halt so reingegangen, jetzt hat man halt so ein paar Themen, recherchiert so ein bisschen und hat sich dann so nach und nach halt eben reingefuchst in die Thematik. Und das fand ich damals wirklich super spannend. Hatte damals auch eine andere Werkstudentin, die Kathi, mit mir im Team, mit der ich das dann eben zusammen auch irgendwie viel über Sparring mir erarbeitet habe mit ihr zusammen. Und das finde ich immer noch super cool zu sehen, nach den doch über 6 Jahren jetzt, wo ich bei Atlantic bin, dass wir das Team jetzt eben einfach, super cool aufgebaut haben mit den Leuten, die wir jetzt im Team sind. Mittlerweile sind wir jetzt noch 13 Leute im Team und ich bin eben mit meinem Kollegen Maxi Product Owner, sprich wir sind quasi für den fachlichen Aufbau vom Team zuständig, dass wir einfach unseren Wissenstransfer auch haben zu unseren Kollegen, da einfach die Projekte durchführen können und es macht immer noch super viel Spaß. Hätte ich damals tatsächlich nicht gedacht, dass ich auch nach dem Studium noch so lange bleibe und so lange in der Beratung auch bleibe.
Ja, super spannend, dass du den Bereich PPDS dann quasi wirklich von Beginn an hier mit aufgebaut hast, mehr oder weniger. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass du auch nach den 6 Jahren noch hier in der Beratung bist und dich hier hoffentlich immer auch noch wohlfühlst.
Ja, absolut. Nee. Also ich finde vor allem, das Team ist so wirklich so einer der prägendsten Punkte, muss ich sagen, bei Atlantic. Ich hatte bei den anderen Arbeitgebern und Teams auf jeden Fall auch immer ein super Team, gar keine Frage, fand ich auch immer super cool. Ich würde sagen, hier bei Atlantic ist es einfach nochmal krass zu verdeutlichen, dass wir auch alle sehr jung sind, aber trotzdem einfach super viel Wissen uns erarbeitet haben, jeder hinter jedem stehen kann und einfach diese kurzen Wege, wenn man irgendwas braucht, das ist einfach, finde ich, sehr cool im Team und das merkt man einfach auch in der ganzen Abteilung bei uns, also nicht nur im PPDS-Team. Von der Struktur her sind wir so aufgebaut, dass wir eben im Segment IBP sind, was für integrierte Businessplanung steht. Also wir in der Abteilung möchten einfach eine integrierte Planung sicherstellen bei Unternehmen, dass es eben nicht nur ein Denken in einzelnen Prozessen ist, sondern dass es eben integriert über den gesamten Planungsprozess hinweg funktioniert und nicht nur einzeln betrachtet.
Richtig cool. Es ist bestimmt auch total spannend, von Anfang an das Thema mit aufzubauen und dann auch zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Was war oder wann bist du denn dann in die Projekte reingestartet bei den Kunden? Wie lange hat es gedauert, bis du da in das Thema reingekommen bist und dann auch Kundenkontakt hattest?
Je nachdem, ob du halt meine Werkstudentenzeit mitzählst, weil als Werkstudent war es natürlich so, dass wir schon so ein halbes Jahr gebraucht haben, bis irgendwie erstmal so, ich sage jetzt mal, die Basis stand an Wissen, dass man irgendwie sagen konnte, jetzt hat man irgendwie fundiertes Wissen, jetzt kann man auch ein Projekt machen. Und als die 6 Monate dann rum waren, dann haben tatsächlich auch die ersten Projekte angefangen und natürlich waren dann meine Kollegen, die natürlich schon Vollzeit bei Atlantic waren, sind dann auf die Projekte gekommen und ich war dann eher als Werkstudent quasi einfach im Hintergrund tätig, habe dabei Workshops zum Beispiel vorbereitet, sowohl konzeptionell als auch von der Vorbereitung quasi von den Folien, aber habe da eben auch einfach parallel mit meinen Kollegen das technische Setup mitgemacht. Also sei es eben mal Sachen zu vertesten bei unserem internen System oder eben auch Richtung Demos aufzubereiten. Das habe ich als Werkstudentin schon gemacht, deswegen würde ich sagen, der Kundenkontakt war eher indirekter, also jetzt nicht Customer Front-Facing, sondern eben Hintergrund einfach supporten. Und das richtige Projekt, worauf ich dann wirklich gestafft war, muss ich auch sagen, ist eines meiner Lieblingsprojekte, weil ich immer noch drauf bin. Das war eben so 2 Monate, nachdem ich dann fest angefangen hatte. Das war im März 2019. 2021 habe ich dann fest angefangen als Analyst damals und 2 Monate später kam dann quasi das erste Projekt in der Prozessindustrie, also bei einem Herstellerunternehmen in der Lebensmittelindustrie. Und genau, da bin ich dann mit meiner damaligen Kollegin aufs Projekt gekommen, habe sie dann da supportet und da war ich dann wirklich so von Tag 1 involviert in Workshops, sprich die dann einfach vorzubereiten, dann nach und nach in die Leitung von Workshops zu kommen. Sprich, das ging tatsächlich relativ schnell, lag aber auch irgendwo daran, dass unser Team noch relativ klein dann war und man dann deswegen einfach nicht so viele Kollegen hatte, worauf man die Arbeit verteilen konnte. Deswegen würde ich mal sagen, ein relativ schneller Start, hat mir aber deswegen auch geholfen, da schnell reinzukommen. Und auf dem Projekt bin ich tatsächlich immer noch, weil wir damals eben mit den deutschen Werken angefangen haben, die dann nach 2 oder fast 2 Jahren dann live gebracht haben, zusammen mit anderen Modulen noch. Und jetzt nach und nach einfach in die Rollouts gegangen sind, was finde ich super interessant war, weil man dann einfach auf dem Template aufbauen konnte, was man sich erarbeitet hatte. Deswegen waren die anderen Rollouts einfach deutlich einfacher, als man das von den ersten kannte. Und da ich einfach auch ein Fan von internationalen Projekten bin, war das ganz cool mitzumachen, weil dann war der erste Rollout in Polen, hat man da mal das Werk gesehen. Jetzt haben wir dieses Jahr dann Spanien live bekommen. Und jetzt geht es in den nächsten Rollout nach Frankreich, wo ich jetzt das Thema auch meinen Kollegen weitergegeben habe und ihnen jetzt einfach im Hintergrund noch als Sparring-Partner unterstütze.
Super interessant, vor allem auch, dass du jetzt über 4 Jahre schon auf einem und demselben Projekt bist. Mhm. Wie lange gehen denn Projekte bei euch durchschnittlich?
Ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Das ist jetzt schon mit Abstand das längste Projekt, was wir so haben. Kommt aber wirklich sehr auf den Scope an von dem Kunden und wie viele Länder er quasi noch ausrollen möchte mit uns. Sprich, das war so das längste Projekt, was ich habe und es geht ja auch immer noch weiter. Und das kürzeste Projekt geht dann eher so Richtung POC, also Proof of Concept, wo man dann mit einem Kunden quasi so einen kleinen Ansatz fährt, dass bevor er sich quasi für das Tool entscheidet, muss man so eine Art Vorprojekt macht. Und meistens schaut man sich dann so ein bisschen die Anforderungen an. Was hat der Kunde an Anforderungen, um seine Produktionsplanung zu machen? Wir nehmen dann so vielleicht die Top 5 Anforderungen auf, sammeln dann mit Stammdaten vom Kunden, bauen das Ganze dann intern bei uns im System auf, weil wir haben die PPDS-Lizenz schon. Und dann kann der Kunde quasi am Ende einmal so ein bisschen validieren, okay, stehen so die wichtigsten Themen fest, funktionieren sie im kleinen Rahmen, um dann zu entscheiden, möchte ich wirklich im großen Rahmen implementieren auf meinem eigenen System, in der Masse oder nicht. Das heißt, so 3 Monate für so ein POC ist, glaube ich, so relativ normal, bis hin zu eben 4 Jahren wie bei meinen Kunden. Aber es gibt natürlich auch Mitteldinger, dass dann ein Kunde zum Beispiel sagt, okay, wir machen eine Implementierung mit euch, die Rollouts kann man dann zum Beispiel selber machen mit unserer internen IT. Und da würde ich sagen, ist so ein Durchschnittsprojekt in PPDR schon so 9 Monate oder sowas. Es dauert einfach meistens in der operativen Planung, bis man wirklich die ganzen Anforderungen versteht.
Ja.
Bis man dann natürlich auch irgendwie gescheit die User abholt, trainiert, Testmanagement macht, um dann eben sicher live zu gehen. Weil das ist, finde ich, so ein Thema in der operativen Planung, wenn dadurch, dass wir halt so mitten im Prozess sind, hängen halt viele Themen von uns ab. Und wenn halt da im Go-Live was schief geht, dann ist es halt sehr schwer, dann in den Folgeprozessen, zum Beispiel in der Execution, also in der Produktion selber, dann halt aufzuräumen. Wenn die Planung halt quasi ein falsches Ergebnis ausgibt, was halt nicht machbar ist, dann laufen die Leute halt in der Produktion nur noch hinterher, halt dann Sachen nachzuholen, die halt anders geplant waren. Und deswegen sind wir uns immer, oder nehmen wir uns da immer genug Zeit, um halt das Projekt richtig durchzuführen, bevor wir dann live gehen.
Ja, steigert sich ja auch die Akzeptanz auf Seiten der Kunden.
Absolut, ja.
Du hast gesagt, dass du in der Lebensmittelindustrie unterwegs bist. Inwiefern spielen die Branchenunterschiede bei dir eine Rolle? Musst du dich dann sehr stark nochmal auf eine neue Branche einstellen, wenn du einen neuen Kunden hast? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich würde sagen, so die Hauptunterschiede sind jetzt nicht vielleicht unbedingt Industrien selber, sondern eher so die Richtungen. Also wir unterscheiden jetzt im PPDS vor allem zwischen Prozessindustrie und diskreter Fertigung. Mhm. Diskrete Fertigung bedeutet quasi, dass es Kunden sind, die in Stückzahlen produzieren, wo quasi ganze Stücke vom Band gehen oder einfach produziert werden, während in der Prozessindustrie quasi eher von bestimmten Batches oder Kilogramm oder Liter an Produkten rauskommen. Und das sind einfach 2 verschiedene technische Arten, wie man auch Stammdaten modelliert in SAP und die unterscheiden sich aber grundsätzlich in bestimmten Themen. Und deswegen würde ich sagen, sind so Industrien, die in der Prozessindustrie verankert sind, zum Beispiel Lebensmittelindustrie, Chemie, Pharma, die, ich sage jetzt mal, ticken relativ ähnlich und haben teilweise ähnliche Anforderungen. Deswegen kann man da schon sehr viel wiederverwenden. Während dann Kunden oder Industrien, die in der diskreten Fertigung sind, wie zum Beispiel Maschinenanlagenbau, Elektro, das ist dann wieder so ein bisschen eine eigene Sparte an Kunden, die wiederum andere Anforderungen haben. Deswegen kann man sich so ganze Industrien einordnen, zwar schon auch, aber ich würde sagen, diese beiden Kategorien gibt es dann.
Okay, das macht es ein bisschen leichter, als wenn man sich auf jede Branche noch
mal. Ja, genau. Trotzdem haben wir da auf jeden Fall unsere Industry Advisor auch in der Abteilung, die sich dann wirklich industriespezifisch dann auf Chemie, auf Lebensmittel, auf Pharma dann fokussieren. Also es gibt auf jeden Fall noch die industriespezifischen Themen, aber so von den Anforderungen von der Standardmodellierung kann man sich da schon in diese beiden Kategorien einordnen.
Ich würde gerne nochmal auf deinen Karriereweg hier bei Valantik eingehen. Du hast schon gesagt, dass du als Werkstudentin gestartet bist und dann nach deiner Übernahme als Analyst hier tätig warst, da auch auf das erste Projekt gekommen bist. Und dass du mittlerweile Product Owner bist, gemeinsam mit einem Kollegen. Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr über die einzelnen Stationen erzählen, vom Analysten bis jetzt zum Product Owner?
Genau, also als Analyst, als ich angefangen hatte bei dem Kunden, ging es halt wirklich darum, meine Kollegin, die quasi im Streamlead ist von dem Projekt, einfach zu supporten. Bedeutet, dass sie quasi sich darum gekümmert hat, Struktur in das Projekt zu bringen, also welche Themen mache ich wann, was muss ich für diesen Sprint jetzt zum Beispiel vorbereiten, um die Workshops mit Kunden zu machen, um technisch was auszuarbeiten, ein System zu konfigurieren. Das heißt, die Arbeit hatte sie eben als Streamlead übernommen und ich war quasi als Analyst supportend auf dem Projekt mit drauf, um sie dann 3 bis 4 Tage die Woche einfach bei allen möglichen zu supporten. Das heißt, wir hatten einfach mindestens wöchentlich unsere Alignment-Meetings, damit sie mir eben sagt, okay, das ist diese Woche geplant, dafür hast du dann die und die To-Do-Listen-Themen. Kommst du damit zeitlich hin? Nein. Hast du noch Fragen zu irgendwas von letzter Woche? Und somit haben wir uns dann abgestimmt. Und ich bin dann einfach eben hingegangen und habe die Themen abgearbeitet. Wenn da natürlich Fragen sind, dann spricht man sich einfach ab. Oder sie war in dem Fall auch im Münchner Büro so geordnet. Und dann konnte man sich einfach direkt austauschen. Und so ging es dann einfach im Projektverlauf dann weiter. Darüber sammelt man dann einfach Erfahrungen, ist im Sinne von, dass man dann Workshops deutlich schneller machen kann. Ich weiß immer noch, dass ich am Anfang auch super nervös war bei dem allerersten Kundentermin, wo ich dann vorstellen muss, so, ich bin die Neue, ich kenne den Slang vom Kunden auch noch nicht. Das weiß ich noch, dass ich damals irgendwie auch super fasziniert von meiner Kollegin war, dass sie halt in diesem Kundenslang gesprochen hat, so, weil jeder Kunde dann auch mal seine eigenen Begrifflichkeiten nutzt. Und irgendwann kommt man da tatsächlich rein, auch wenn es schon dauert. Also ich sage auch jedem neuen Kollegen, der irgendwie anfängt, du brauchst irgendwie erstmal so ein halbes Jahr, um halt technisch zu verstehen, wie alles zusammenhängt. Und auf einem Projekt ist es eigentlich das Gleiche. Also du brauchst einfach irgendwie so dieses halbe Jahr, auch wenn es super lang klingt, finde ich. Aber um reinzukommen in, was macht der Kunde, wie sieht es systemseitig aus, wie muss ich auch mit dem Kunden sprechen, weil da hat irgendwie auch jeder Kunde natürlich seine eigenen Leute und nicht jeder tickt gleich. Das heißt, von der Kommunikation kriegt man das auch irgendwie erst so nach ein paar Monaten eigentlich raus, wie man da am besten sprechen muss oder auch kommuniziert, schreibt, E-Mails schreibt und so weiter. Genau, und zum Consulten wurde es dann einfach wirklich mit der Erfahrung irgendwo, dass man sich einfach auskennt, Sachen eben schneller bearbeiten kann, irgendwo auch schon Richtung Time-Management geht, dass man einfach weiß, okay, ich habe gerade zu viele Aufgaben, ich muss dann auch mal Nein sagen, sprich Sachen irgendwie auch übergeben, da frühzeitig die Hand heben. Genau, das heißt einfach mit der Zeit kam dann eben alles Weitere. Und ich glaube, ich hatte auch einfach den Vorteil, dass ich eben schon länger Werkstudentin davor war, die 1,5 Jahre, weshalb ich einfach schon einen Sprung hatte hinsichtlich technisch, weil ich mich eben bei dem Kunden auch schon auskannte, weil ich ja dann im Hintergrund quasi als Werkstudent supportet hatte. Deswegen würde ich sagen, ging jetzt der Consultant-Schritt für mich auch schneller als üblich.
Ja.
Aber das ist auch einfach der Vorteil, eben als Werkstudent eben schon davor anzufangen. Man wird eben direkt übernommen, man kennt alles, ist ja irgendwo eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Genau, und dann war tatsächlich der Go-Live quasi von dem langjährigen Kunden nach den knapp 2 Jahren. Und dann wurde ich tatsächlich vom Kunden einfach gefragt, ob ich quasi die Senior Consultant Rolle machen möchte, beziehungsweise die Streamlead Rolle bei dem Projekt, weil eben meine Vorgängerin, beziehungsweise auch mein Vorgänger dann auch, weil es da so ein paar Wechsel gab, dann eben Firma gewechselt hatte. und deswegen dann einfach eine neue Lead-Rolle benötigt wurde. Und dann hatte der Kunde tatsächlich den Vorschlag gemacht und dadurch hat sich dann quasi die Senior-Consultant-Rolle ergeben, weil ich dann natürlich dann das nächste Projekt in Polen geleitet hatte, da eben auch wieder meine Kollegen dann mit im Team hatte, die ich dann eben entsprechend geleitet hatte, also jetzt auf der anderen Seite so ein bisschen Struktur reingebracht habe ins Projekt, das Wissen natürlich von den 2 Jahren auf dem Projekt hatte, um das Ganze dann eben weiterzugeben an meine Kollegin. Und das war dann eben so ein bisschen der Sprung quasi zum Senior Consultant, weil das dann einfach ja die Leitung von mindestens einem Projekt quasi erfordert. Dass man da einfach strukturiert rangeht, sich das Ganze eben von der Timeline her auch aufbaut, weiß, wie man Sachen kommuniziert, auch weiß, wenn irgendwas kritisch wird oder problematisch einfach wird, dass man da einfach dann entsprechend reagiert.
Wie cool. Also besser kann es ja nicht laufen, dass der Kunde so zufrieden ist, dass er dich quasi befördert.
Ja, da hatte ich, würde ich sagen, auch ein bisschen Glück. Also irgendwo ist es dann mit dem Kunden natürlich auch so, zu bestimmen hat man natürlich eine bessere Relationship als zu anderen. Das ist dann manchmal auch irgendwie neutraler, sage ich jetzt mal, als bei anderen. Wenn man sich jetzt so lange irgendwie schon kennt und irgendwie über die ganzen Jahre zusammengearbeitet hat, dann macht es halt irgendwie, finde ich, auch voll Spaß auf Projekten, wenn man halt irgendwie alles kennt, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs ist und dann einfach auch irgendwo die Erfolge sieht, dass man mit jedem Roll-up irgendwie effizienter wird mit dem Kunden zusammen.
Ja, aber ich würde das nicht Glück nennen, sondern das, was du dir ja dann schon erarbeitet und dass der Kunde zufrieden ist, da hast du ja auch eine Leistung erbracht, dass es so weit gekommen ist.
Ja, ich verstehe jetzt auf jeden Fall, wieso das dein Lieblingsprojekt ist. Und ich finde es auch super spannend, was du bezüglich des Onboardings auf die Projekte erzählt hast, weil es ist ja letztendlich wirklich immer so, als würde man neu in einem Unternehmen anfangen. Also wenn du Arbeitgeber wechselst, ist ja auch erstmal alles neu, die Prozesse, wie wird kommuniziert, wie ticken die Kollegen, und das ist ja für Berater auf den Projekten genau dasselbe eigentlich.
Ja, absolut. Also am Anfang ist es wirklich so ein bisschen kennenlernen gegenseitig, Vertrauen schaffen, und ich finde, es gibt eigentlich bei jedem Projekt immer so einen Punkt, da habe ich jetzt auch irgendwie immer gemerkt, okay, jetzt hat man es quasi erreicht. Und ab da ist irgendwie so ein Einschnitt, finde ich, immer in den Projekten, dass man merkt, okay, jetzt ist alles irgendwie so ein Tick entspannter, weil von einem selber auch so ein bisschen die Last entfallen ist. Das ist mir irgendwie dieses Jahr auch bei einem Projekt so gekommen, so Richtung März, hat gestartet im Januar, und dann so Richtung März hat man so gedacht, okay, jetzt kommt so das erste irgendwie auch gute, positive Feedback zurück, und das ist auch immer, finde ich, ein cooles Gefühl für das ganze Team, wenn man dann merkt, okay, jetzt hat man irgendwie so einen Punkt erreicht, jetzt ist so das Vertrauen geschaffen, jetzt bewegt man sich irgendwie gemeinsam richtig zu, und es ist nicht mehr dieses, okay, klappt das jetzt? Haben wir den richtigen Weg gefunden?
Ja.
Genau, war das eben der Senior Consultant. Und dann war quasi die nächste Stufe einfach dann zum Managing Consultant bei uns quasi gefördert zu werden. Das war dann wieder einfach nochmal einen Schritt weiter, dass man einfach noch mehr Erfahrung gesammelt hat auf den Projekten und auch einfach mehrere Projekte gleichzeitig leitet. Und dann zusammen tatsächlich auch mit der Product Ownerschaft, ja, das ist dann irgendwie der Punkt, weshalb es dann quasi zum nächsten Karriereschritt kam. Und das finde ich auch immer noch super cool, das zusammen mit meinem Kollegen Maxi zu machen. War auch jetzt nicht unbedingt so geplant, muss ich sagen. Wir haben es tatsächlich letztes Jahr, Anfang des Jahres, übernommen, weil unser damaliger Product Owner dann das Unternehmen verlassen hatte. Und wir haben tatsächlich dann gesagt, wir übernehmen das interimsmäßig, bis man jemand anderen gefunden hat, weil wir einfach sehr stark hinter dem Team gestanden sind, einfach wollten, dass es irgendwie vorangeht, dass man irgendwie nicht mehr so unsicher ist, wie es jetzt weitergeht. Deswegen haben wir das interimsmäßig übernommen zu zweit. Und tatsächlich war das dann so ein bisschen ein fließender Übergang irgendwann, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen das irgendwie auch sehr gerne. Es klappt auch sehr gut, finde ich, im Duo. Und deswegen machen wir es immer noch.
Genau. Spannend. Und das ist ja dann Jobsharing. Mhm. Das macht man ja sehr oft in Räumen, wenn vielleicht auch 2 Personen in Teilzeit arbeiten und so weiter. Ihr arbeitet aber beide Vollzeit, richtig?
Genau.
Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie das so abläuft, also wie ihr euch da ergänzt, wie ihr euch die Rolle aufteilt und so weiter? Also ich finde das sehr spannend.
Ja, also es war damals auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu teilen. Gerade am Anfang auch, wo es ja eh noch unsicher war. Aber ich kenne Max eben auch schon gefühlt seit Tag 1. Ich glaube, er hat 2 Monate nach mir angefangen damals, als ich Werkstudentin noch war, Analyst. Und wir fanden halt beide, dass das Team halt aktuell super cool ist, um halt darauf basierend dann eben weiterzumachen. Und keiner von uns konnte sich halt vorstellen, das alleine zu machen. Einfach zeitlich, weil man auf jeden Fall super viel Zeit reinstecken muss, wenn man es irgendwie gewissenhaft machen möchte. Und weder er noch ich hatten Zeit dafür und wollten es auch alleine machen, weil du hast einfach zu zweit deutlich mehr Sparring. Wir tauschen uns halt einfach wöchentlich auch aus oder je nachdem, wann auch welche Themen anstehen. Und das hilft ungemein, finde ich, an Themen dran zu bleiben. Man erinnert sich gegenseitig, der eine pusht das eine Thema, der andere das andere. Und Maxi und ich teilen uns vor allem auch ein bisschen auf im Sinne von, dass ich viel auf der technischen Seite quasi die Product Ownerschaft mache und er, weil er auch nicht so super technisch tief drin sein möchte auch, also in Prozessen, in Projekten, dass er das Ganze eben auf der strukturellen, auf der prozessualen Ebene vorantreibt in unserem Team. Das heißt, er übernimmt einfach mit einem anderen Fokus die Themen, die wir haben. Und ich bin dann eher auf der technischen Seite, dass ich irgendwie bestimmte Problemsituationen eben auch versuche zu analysieren und da irgendwie weiterzumachen. Und in Themen, wo wir zum Beispiel gemeinsam dran sind, sei es zum Beispiel das Recruiting von neuen Kollegen, das teilen wir uns dann zum Beispiel einfach auf. Und das ist halt einfach super praktisch, wenn man sich einfach da so ein bisschen sparring geben kann, gemeinsam besprechen kann, diskutieren kann und nicht immer alleine irgendwie an Problemen arbeiten muss.
Du hattest gerade angesprochen, dass ihr euch zum Beispiel auch das Recruiting dann aufteilt. Ich hätte dazu zwei Fragen. Zum einen beinhaltet eure Rolle als Product Owner dann auch die disziplinarische Personalverantwortung für das Team?
Nee, tatsächlich nicht. Das wird bei unserer Abteilung quasi getrennt. Also wir haben quasi die Product Owner, die das Ganze fachlich vorantreiben. Und wir haben die disziplinarischen Teamleads. Und eine Person kann beide Rollen haben. Zum Beispiel Maxi ist sowohl als auch. Mhm. Aber er ist nicht disziplinarischer Teamlead von dem ganzen Team, das wir quasi als Product Owner gemeinsam machen. Also das ist quasi unabhängig davon. Er hat jetzt 5 oder 4 Leute im Team, die er quasi disziplinarisch führt. Und bei uns in der Product Ownerschaft sind aktuell 13 Leute, wovon 2 auch mehr oder weniger zufällig in seinem disziplinarischen Team sind. Okay. Das ist einfach so in so einer Matrixstruktur quasi bei uns aufgeteilt.
Und die zweite Frage, die ich hätte zum Thema Recruiting, du hast es gerade nochmal gesagt, ihr seid jetzt 13 Leute, die ihr quasi verantwortet als Product Owner. Seid ihr denn weiter auf der Suche nach weiteren Kolleginnen oder seid ihr aktuell so gut aufgestellt, dass ihr sagt, eigentlich passt es aktuell?
Wir sind auf jeden Fall immer auf der Suche, weil wir einfach tatsächlich im Bereich operativer Planung gerade sehr viel Nachfrage am Markt feststellen. Schon so gefühlt seit einem Jahr. Es kommen dann eher mehr Projekte und mehr Themen, als wir eigentlich selber stemmen können. Deswegen sind wir gerade von der Auslastung gerade eher am oberen Limit als am unteren Limit. Das merkt man. Und deswegen sind wir einfach schon seit über einem Jahr dabei, quasi Leute einzustellen. Wir haben auch dieses Jahr 2 Analysten eingestellt bei uns, die Lisa und der Leon, die im April angefangen haben. Die sind mittlerweile auch super gut eingearbeitet auf den Projekten. Mit Leon habe ich selber auch ein eigenes Projekt, das ich zusammen mit ihm mache. Und tatsächlich hat letzte Woche auch ein Senior Consultant unterschrieben, nachdem wir ungefähr über einem Jahr gesucht haben. Und es ist wirklich schwer, passende Leute zu finden, die sowohl fachlich quasi passen, also die einfach Erfahrung haben, aber auch vom Teamgefühl passen. Also ich finde, es muss immer beides passen, weil nur weil jemand fachlich sehr gut ist, heißt es jetzt nicht, dass er sich gut ins Team einbringen kann, dass er aber auch generell zu dem Misch passt, weil da hatten wir, finde ich, in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal, wo es nicht so perfekt gepasst hat und ich finde, es merkt sich einfach oder es wirkt sich einfach sehr stark aufs Team aus. Mhm. Und mittlerweile, finde ich, haben wir einfach ein super cooles Team, wo ich auch hinter jedem stehe und ich finde, das ist einfach eine coole Möglichkeit, da einfach selber eingreifen zu können und entscheiden zu können, wer ins Team gut passt und wer nicht und das hat uns sehr gefreut, dass es letzte Woche geklappt hat. Aber wir suchen auch weiter nach anderen Leuten.
Und du hast ja eingangs auch gesagt, dass vor allem auch das Team bei Valantic, das ist, warum du dich hier so wohl fühlst. Mhm. Und ja, von daher ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch einfach ins Team passen. Ja. Und ich denke, da achten wir bei Valantic generell sehr stark drauf, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch zu uns passen.
Ja, absolut.
Ja, und auch schön zu hören, dass ihr aktuell auf der Suche seid. Also an die HörerInnen da draußen, die sich jetzt in der ersten Hälfte gedacht haben, das klang doch spannend. Genau, der Aufruf auch, sich gerne zu bewerben.
Ja. Und in jeder Einstiegsstufe würde ich sagen. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass wir nur nach erfahrenen Leuten suchen, sondern auch immer wirklich nach Studienabgängern, wie eben dieses Jahr auch. Und das klappt eigentlich, finde ich, sehr gut, wenn man einfach diese technische Affinität irgendwo hat, sich irgendwie gerne in Sachen reinzufuchsen und da einfach dranbleibt. Ich finde, das ist immer so die Hauptmotivation und auch immer so dieses Hauptkriterium, auch die Besuchen, wenn wir eben von Leuten von der Uni schauen. Weil da kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass die Leute irgendwie da tief im SAP drin sind. Ich glaube, von unserem Team hatte das fast keiner. Und es hat trotzdem immer sehr gut geklappt.
Das heißt, seid ihr dann in der Rolle als Product Owner auch stark in die Einarbeitung involviert, wenn neue Kollegen starten? Weil du eben auch meinst, dass Wissensweitergabe auch zu den Schwerpunkten gehört?
Ich Ich würde sagen, am Anfang, als wir noch ein kleineres Team waren, auf jeden Fall. Mittlerweile haben wir das, finde ich, sehr gut irgendwie im Team verteilt. Mhm. Dass jetzt zum Beispiel bei der Einarbeitung von Lisa und Leon im April dann unsere Kollegen quasi einfach die bisherigen Schulungsunterlagen einfach nochmal komplett gescreent haben. Und da hat es, finde ich, eine sehr, sehr starke Learning Journey erarbeitet haben, die sich aus wirklich 7 Wochen Learning-Content erstreckt hat, was teilweise einfach Videomaterial sind, was wir in der Vergangenheit aufgenommen haben. Es sind eigene Übungsaufgaben gewesen, es sind auch Live-Sessions mit unseren Kollegen gewesen, aber so eine Mischung aus irgendwie Zeit mit Kollegen, die einem was beibringen wollen, aber natürlich auch Zeit, dass die Leute sich dann irgendwie selber auch mal 2-3 Stunden nehmen können, dann Sachen eben im System selber anlegen können und schauen können, okay, funktioniert das Ganze oder nicht? Mhm. Und das Ganze einfach mit so Q&A-Sessions dann noch zu verbinden, dass irgendwie einmal die Woche einfach die jungen Kollegen dann Fragen stellen können oder auch über den Chat. Und ich finde, das haben wir wirklich sehr gut aufgebaut mittlerweile, dass man einfach dadurch eben auch junge Kollegen da gut onboarden kann. Auch wenn ich es, wie gesagt, immer noch sage, dass man da einfach sehr viel Zeit braucht und so ein bisschen... Ja. sich aber die Zeit nehmen muss, sich da wirklich reinzuarbeiten, weil das einfach Zeit dauert.
Klingt aber sehr, sehr gut, wie ihr das strukturiert habt. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du zum Beispiel auch sehr, sehr tief in den technischeren Themen drin bist. Was bedeutet das denn in dem Kontext? Kannst du auch verschiedene Programmiersprachen oder wie technisch geht es dann bei dir?
Also vom Background komme ich quasi von so einem Basisstudium, sage ich jetzt mal Informatik, wo man so ein bisschen Python, Java, CSS so alles mal gemacht hat. Das heißt, ich würde sagen, ich tue mir leichter, Code zu lesen, aber jetzt rein bei uns auf Projekten bin ich jetzt keine Entwicklerin. Mhm. Also da haben wir bei uns jetzt in unserem Team einen Entwickler, den Gutei, der ist auch durchgehend ausgelastet, weil er immer so auf 6-7 Projekten gleichzeitig ist.
Wow.
Aber der codet wirklich, also in ABAP, der Programmiersprache von SAP. Aber alle anderen Kollegen, wir sind dann eher auf der Konfigurationsseite. Kann man sich so vorstellen, dass wenn quasi wir ein neues Projekt starten, nimmt man die Anforderungen vom Kunden auf, zum Beispiel, dass er Produkt A nicht gleichzeitig produzieren kann wie Produkt B. Und das Ganze kann man dann quasi technisch übersetzen in SAP, aber eben jetzt nicht in direkten Code, sondern da hat SAP quasi einfach sogenanntes Customizing bereitgestellt, was einfach ja Bereiche sind von SAP, wo man eben Sachen einstellen kann, dass sie eben zum Kunden passen, die man aber sehr weit modellieren kann und unterschiedliche Szenarien aufbauen kann. Ist quasi sehr, sehr einfach gesagt, wie man im Handy das da konfigurieren kann, dass der Button bei dir rot ist und bei einer anderen Kollegin eben blau. Mhm. Und das kann man in SAP eben, wenn man diese ganzen technischen Funktionen kennt, dann entsprechend mitmachen. Und soweit gehen alle Kollegen bei uns eben mit, dass sie wissen, was diese Customizing Möglichkeiten sind. Und zusätzlich eben, je nachdem, wie lange man schon dabei ist, weiß man eben, was entwickelbar ist. Und wenn man dann nicht mehr an den Standard quasi, oder wenn der Standard nicht ausreicht, kann man das Ganze dann eben mit einer Entwicklung verbessern für den Kunden und anpassen. Und dafür schreiben wir sogenannte funktionale Spezifikationen und übergeben das dann quasi unserem Entwickler, der das Ganze dann entsprechend umsetzen kann. Also so weit gehen quasi, ich sag jetzt mal, die normalen Berater in einem Projekt, dass sie so technisch tief runtergehen, dass sie was beschreiben können, was entwickelt wird oder was gecustomized werden muss oder Richtung Stammdaten, aber reines Coding nicht verstanden.
Kommt das häufig vor, dass der Standard nicht reicht?
Gute Frage. Das fragt uns tatsächlich auch so gefühlt jeder Kunde bei einem Pitch, wie viel am Standard möglich ist. Aber tatsächlich haben wir eigentlich bei jedem Projekt mindestens eine Entwicklung. Liegt einfach daran, dass SAP zwar schon sehr viel irgendwie möglich macht im Standard, aber trotzdem gibt es immer wieder diese Industriespezifika, die man dann entwickeln muss. Und es sind teilweise auch wirklich ähnliche Entwicklungen bei bestimmten Industrien, die man dann auch irgendwo wieder hernehmen kann und einfach wieder aufbauen kann auf dem Konzept. Aber Entwicklung gibt es nicht immer.
Verständlich, dass euer Developer dann gut ausgelastet ist.
Ja. Aber da finde ich es eigentlich auch ganz cool, dass wir mittlerweile eben auch unser Team erweitert haben, Richtung Spanien zum Beispiel. Da sitzt unser PPDS-Team, was ebenfalls sehr gute, erfahrene Leute hat und auch mehr als einen Entwickler hat. Und da bin ich jetzt zum Beispiel bei einem Projekt, wo ich jetzt drauf bin, auch mit einer spanischen Entwicklerin unterwegs, die dann das Ganze eben supportet, damit unser Entwickler Kuta einfach nicht alles selber machen muss. Und irgendwo auch Sparring hat mit anderen Entwicklern, damit er sich eben austauschen kann. Das klappt mittlerweile, finde ich, auch sehr gut.
Perfekt. Du bist jetzt ja schon 6 Jahre in dem Thema. Wie hat sich das denn entwickelt? Gibt es Anfragen von Kunden, die sich in letzter Zeit häufen Richtung innovativerer Themen oder Produktneuerungen? Vielleicht können wir über das Thema noch ein bisschen sprechen, was sich da so getan hat in deinem Business.
Also was schon interessant ist, finde ich, was in Demos immer wieder gefragt wird, ist Richtung Automatismen und AI-gestützte Prozessoptimierungen, weil das ist ja einfach so das Buzzword, das gefühlt überall jetzt so im Munde ist. Und Richtung Automatismus würde ich sagen, kann man eine PPDS-Deal machen, wenn so bestimmte Gegebenheiten wie Stammdaten einfach vorhanden sind. Ja. Das heißt, PPDS würde ich sagen, ist in den Unternehmen stark, wo man viel dem System überlässt und Automatismen quasi im Hintergrund laufen lässt. Im PPDS kann man sagen, gibt es zum Beispiel sogenannte Heuristiken, die laufen. Das ist einfach ein Algorithmus, der programmiert wurde, der zum Beispiel ganz stumpf sagt, sortiere bitte diese 20 Aufträge nach einer bestimmten Logik, also zuerst Prio 1 Aufträge, dann Prio 2, berücksichtige aber vielleicht bitte, dass mein Kunde A das eine Woche früher möchte oder später. Und dann läuft quasi ein Algorithmus durch, der diese 20 Aufträge dann in die fast optimale Reihenfolge bringt. Weil die Alternative wäre, dass diese 20 Aufträge da so wild liegen und der Produktionsplaner das manuell links nach rechts drag and droppen muss. Das heißt, es geht immer noch, also manuelle Planung geht immer. Aber ich würde sagen, der Hauptfokus oder der Hauptvorteil, PPDS einzusetzen, ist, wenn man immer mehr Richtung Automatismen geht. Und diese Heuristiken sind quasi so dieses Klassische, mit dem man anfängt. Wo die SAP jetzt aber immer mehr hin möchte, ist, Optimierer einzusetzen, die zum Beispiel die Auftragsanlage optimieren können. Das heißt, wenn zum Beispiel in der einen Woche von der Kapazität her das gar nicht möglich ist, diese 10 Aufträge zu machen, dann würde der Optimierer bei der Anlage zum Beispiel schon eine Woche vorher anlegen und das Ganze vorproduzieren. Und das Ganze kann man quasi einfach einstellen im System, wenn man quasi diese ganzen mathematischen Modelle im Hintergrund kennt, was wir auch bei einem Kunden gemacht haben. Und der zweite Add-on-Optimierer wäre jetzt der sogenannte DS-Optimierer, der das Ganze dann nochmal in die Reihenfolge bringt. Das heißt, er wägt dann ab zwischen Rüstzeiten, also ganz klassisch, wenn ich zum Beispiel laktosehaltig produziere und dann auch laktosefrei gehe, muss ich natürlich 2 Stunden reinigen. Mhm. Das ist was ein Optimierer halt abwägen kann. Weil nur wenn ich jetzt sage, ich möchte minimale Rüstzeiten haben, heißt es ja nicht, dass es unbedingt der ideale Plan ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Prio A-Kunden habe, der das Ding aber sofort haben möchte. Das heißt, ich habe immer so einen Trade-off in der Produktionsplanung zwischen verschiedenen Gewichtungen oder Gewichtspunkten. Und das kann ein Optimierer halt optimieren über Nacht, über 2 Stunden, je nachdem. Und ich würde sagen, wenn man viel Richtung Automatismus geht, dann lohnt sich halt PPDS umso mehr. Und entweder es wird eine Heuristik oder ein Optimierer. Und weil du eben gefragt hast, was jetzt immer mehr kommt an Fragen aus Interesse einfach eben bei Kunden in Demos, ist auch dieses KI-basierte Planen. Also wie viel da jetzt aktuell kommt von der SAP. Da sind wir ganz ehrlich immer ein bisschen kritisch dem gegenüber, weil das halt alles ist, was halt noch kommt. Und wir möchten halt ungern was versprechen, was halt einfach nicht geht, aber was vielleicht fancy klingt. Ich würde aber sagen, dass es immer mehr dahin geht. Also die SAP, die arbeitet auf jeden Fall dran. Das ganze Produktteam von der SAP ist auch, ich würde jetzt mal sagen, getrimmt, quasi immer mehr in die Richtung zu machen, zu entwickeln. Ich würde sagen, zum aktuellen Stand ist es noch sehr vage zu sagen, dass wir da was haben im PPDS-Umfeld. Aber wir haben zum Beispiel letzte Woche einen Austauschtermin gehabt mit der SAP, wo sie zum Beispiel gesagt haben, dass ab nächstem Jahr ein KI-gestützter, DS-Optimierer Explanator rauskommt. Das heißt, dieser Optimierer hat halt einen super komplexen Algorithmus im Hintergrund und gibt dir dann halt so einen Log aus, der dann sagt, ich habe jetzt das und das optimiert, das und das kam raus. Aber dieser Log oder das Protokoll ist halt einfach nicht so einfach zu lesen, wenn man es halt nicht kennt. Und die SAP hat jetzt quasi diesen KI-geschützten Erklärer, wird er rausgeben nächstes Jahr, der das Ganze quasi so ein bisschen einfacher darstellt für den Endnutzer. Dass du quasi dann in Joule eingeben kannst, warum ist das Ergebnis jetzt nicht so, wie ich gedacht habe. Das und das sind dann die Gründe. Also das erwarte ich mir davon. Wir haben es noch nicht getestet, kommt im nächstes Jahr erst. Aber sowas könnte kommen. Und eine andere Funktion haben sie noch geredet, das fand ich auch super interessant, weil davon wusste ich noch gar nicht, dass sie einen KI-gestützten Planungsassistenten planen, der das Ganze dann quasi dem Produktionsplaner helfen soll, den Plan zu optimieren. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Problemsituation in meinem Plan und der Planungsassistent sagt mir dann, okay, du kannst das und das so auflösen, indem du den Auftrag von hier nach da umplanst. Einfach so ein bisschen, damit der Planer nicht komplett alleine gelassen wird, quasi die Planung zu vervollständigen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend und als könnte das dann nochmal die Arbeit auch für den Kunden erleichtern. Mhm. Genau, sind wir mal gespannt, was sich da dann die nächsten Jahre noch so tut.
Ja, genau.
Bevor wir langsam zum Ende kommen, Nisi, würde mich jetzt nochmal interessieren, du bist ja seit über 6 Jahren bei der Valantik, das ist ja doch eine sehr lange Zeit. Hattest du denn hier ein Erfolgserlebnis, wo du sagst, okay, das sticht raus in dieser Zeit, das war mein absolutes Highlight?
Ich glaube, fachlich war so mein erstes Highlight tatsächlich bei den besagten Kunden, wo ich nach 2 Jahren quasi den ersten Go-Live hatte. Und ich finde, es war so einfach das erste Projekt, mit dem man live geht. Das bleibt einem einfach krass in Erinnerung. Und vor allem auch, weil das Projekt sich so lange gezogen hat, hat man jetzt irgendwie sehr erwartungsvoll, finde ich, darauf gewartet, dass es jetzt live geht, um zu gucken, okay, hat jetzt alles, was ich in den 2 Jahren konzeptioniert hat, funktioniert das? Ich muss sagen, es war am Anfang auch deutlich schwieriger als gedacht, weil man ist irgendwie gestartet, es haben einige Sachen nicht funktioniert und dann musste man quasi einfach auf Fehlersuche gehen nach dem Go-Live. Und ich finde, das war schon so ein Highlight und irgendwie auch stressig, würde ich sagen, was auch völlig normal ist für den ersten Go-Live. Aber dass man irgendwie dann nach der Phase, wo sich dann alles irgendwie etabliert hat und irgendwie deutlich entspannter geworden ist, hat man irgendwie einfach dieses Erfolgserlebnis gehabt von seinem allerersten Projekt, mit dem man dann live gegangen ist. Und ich finde, das war so eins der Highlights auf jeden Fall in diesen 6 Jahren.
Dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage, liebe Misi. Was würdest du den Personen raten, die ihre Karriere im Bereich PPDS auf das nächste Level heben wollen?
Ich würde sagen, um das zu schaffen, finde ich, ist halt so das Sparring gegenseitig mit erfahrenen Kollegen wirklich so das Wertvollste, was man machen kann. Weil man, finde ich, auf Projekten, wenn man da unterwegs ist, halt sehr stark in seinem eigenen Denken ist und schon weiß, okay, das hat man quasi konzeptioniert, damit muss es zusammenpassen. Und auch mit den Kollegen, mit denen man auf dem Projekt ist, hat man halt meistens dann irgendwie so eine Richtung dann eingenommen. Während wenn man dann irgendwie wirklich mal so einen Projektaustausch hat mit irgendwie 10 anderen Kollegen, die irgendwie auf ganz anderen Projekten und Industrien unterwegs sind, dann finde ich, kommen nochmal so ganz, ganz andere Ideen auf. Und das finde ich, merkt man immer, weil wir bei uns im Team zum Beispiel uns immer so einmal im Quartal zusammensetzen mit allen vom Team, die irgendwie auch nicht aus München kommen. Und da so ein bisschen Projekte vorstellen, was sind aktuelle Problemansätze oder Konzepte, die noch nicht ganz hundertprozentig stehen. Und ich finde, da hat man immer sehr coolen Input bekommen, wie halt andere irgendwie Themen angehen. Damit man aber nochmal so eine ganz andere Perspektive hat und darauf dann irgendwie nochmal neu seine Gedanken sortieren kann. Also ich würde sagen, das ist für Leute, die irgendwie schon Erfahrung gesammelt haben, super wertvoll. Das sollte man auf jeden Fall auch regelmäßig machen, um da einfach irgendwie auch dran zu bleiben und irgendwie einfach eben ganz neue Perspektiven zu sehen.
Das ist ein sehr guter Ratschlag. Also so geht es mir auch, wenn wir uns im Team treffen. Wir treffen uns auch so einmal im Quartal.
Ja.
Da kann man dann einfach nochmal den Erfahrungsaustausch nutzen, um nochmal neue Perspektiven einzunehmen. Das finde ich sehr gut. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Misi, für den tollen Ratschlag, aber auch für das tolle Gespräch, was wir heute mit dir führen durften. Danke, dass du bei Career Now zu Gast warst und genau, an die Hörerinnen da draußen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet was für euch rausziehen aus der Episode und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Ciao.
Tschüss.
Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen. Wenn ihr mehr über die Karrieremöglichkeiten bei Valantik erfahren wollt, schaut gerne auf unserer Homepage, bei LinkedIn oder Instagram vorbei.
Schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse und die Links findet ihr in den Shownotes.
Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.